Hallo Jürgen, wir wollen über diesen EU-Sicherheitsrat sprechen, der von Merkel und Macron unter anderem vorgeschlagen wird. Was ist denn das genau?
Ja, diese, sagen wir mal, Ideen oder irgendwelche Modelle oder sowas für so einen Sicherheitsrat, die kursieren schon eine ganze Weile. Eigentlich gibt es da schon seit den 80ern Vorstellungen dazu. In jüngster Zeit hat es jetzt aber aus verschiedenen Gründen ein bisschen Fahrt aufgenommen. Vielleicht erstmal zum Hintergrund. Die Debatte läuft im Wesentlichen eigentlich so, dass Konflikte mit China und vor allem mit Russland deutlich zunehmen und deswegen müsse, wie man so schön sagt, in der EU die Handlungsfähigkeit gestärkt werden. Und das Problem bestünde aber darin, das haben zum Beispiel kürzlich die Regierungsberater von der Stiftung Wissenschaft und Politik so geschrieben, dass die EU eine langsam mahlende Konsensmaschine sei, also Entscheidungen nur langsam, vor allem wegen des Konsensprinzips zustande kommen würden. Und das würde sozusagen sei der größte Hemmschuh, um die Europäische Union schlagkräftig sozusagen, dass die ihren Hut ebenso in diese Großmachtkonflikte in den Ring werfen kann. Das größte Problem wird da als dieses Konsensprinzip identifiziert, weil das, und das ist ja tatsächlich so, kleinen und mittleren Staaten relativ viel Einfluss gibt und denen dann Zustimmungen, die zu Sachen, die nicht ihren Interessen entsprechen, relativ mühsam abgerungen werden müssen oder es halt dann zum Teil gar nicht funktioniert. Und genau dieses Konsensprinzip will man in Teilen eben über so einen Europäischen Sicherheitsrat schleifen. Das ging los eben eigentlich dann, wie so vieles andere auch, unmittelbar nach dem Referendum in Großbritannien im Juni 2016, weil Großbritannien aus verschiedensten Gründen so einen Sicherheitsrat immer abgelehnt hatte. Nachdem aber absehbar sozusagen Großbritannien da als Akteur flöten ging, gingen dann vor allem Deutschland und Frankreich eben dann in die Offensive, wie in anderen Bereichen auch eben auch in diesem EU-Sicherheitsratsbereich. Und im Juni 2016, noch wenige Tage nach dem Referendum, wurde dann das erste Mal von den beiden Außenministern Deutschlands und Frankreichs ein Vorschlag gemacht. Du hast es angedeutet, Macron hat dann seinem Wahlkampf 2017 sich das Ding zu eigen gemacht und Merkel dann 2018 in der Rede vom Europäischen Parlament ganz massiv dafür geworben, für so einen Sicherheitsrat. Und am Schluss jetzt relativ frisch dann nochmal Macron in seinen Brief an die Europäer, in Anführungszeichen. Und das wurde dann auch nochmal übernommen von Kramp-Karrenbauer, die sich dann jetzt auch für diesen Sicherheitsrat einsetzt. Maas setzt sich dafür ein, also eine relativ breite politische Unterstützung für diesen Sicherheitsrat. Das Interessante dabei ist aber, dass von politischer Seite relativ unklar ist eigentlich, wie der dann am Schluss ausgestaltet werden soll. Da ist man dann gezwungen, sich ein bisschen daran zu orientieren, was denn die einschlägigen Denkfabriken so machen.
Also es wird sich nicht an dem UN-Sicherheitsrat orientiert, weil ich glaube, das ist ja kein Zufall, diese Ähnlichkeit der Bezeichnung, sondern was Neues ausgedacht.
Ja, sagen wir mal so, ich habe mir ein bisschen die drei im gegenwärtigen Bereich, sagen wir mal, prominentesten Vorschläge angeschaut. Das ist einer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einer von der, also deutschen Regierungsberater, einer von der Konrad-Adenauer-Stiftung, also CDU-nahe Denkfabrik, und vom Martin Center. Das ist die wichtigste Denkfabrik der konservativen Partei auf EU-Ebene. Und die orientieren sich tatsächlich in Teilen schon an Sicherheitsratsgeschichten, was Zusammensetzung und mögliche Vetorechte, also die Papiere stimmen relativ weit da überein, was so Vetorechte und sowas anbelangt, also indem dann eben die größeren und mächtigeren Staaten massiv privilegiert werden, das ist im Sicherheitsrat nicht ganz unähnlich. Was aber neu ist und was, glaube ich, auch ein entscheidendes Interesse an diesem EU-Sicherheitsrat dann sein soll, ist die Idee, dass man Beschlüsse vorstrukturieren möchte. In den meisten Papieren, die ich mir da eben jetzt angeschaut habe, war es eben so, dass man es eigentlich gern hätte, dass so ein EU-Sicherheitsrat für die gesamte EU Beschlüsse im Außen- und Militärbereich fällen können soll, dass man sich aber klar ist, dass dem die kleinen und mittleren Staaten nie zustimmen werden, weil sie dann ja im Prinzip Gefahr laufen, komplett aus der Politik rausgedrängt zu werden. Und als ein Zwischending oder Kompromiss sagt man, man möchte diesem Sicherheitsrat die Kompetenz übertragen, Entscheidungen bis hin zu eben Militäreinsätzen der EU etc. vorzubereiten, die entsprechende Resolution auszuarbeiten, die dann aber wiederum von allen Staaten verabschiedet werden müsse. Und das habe dann in Anführungszeichen den Vorteil, dass man hierüber einen positiven Gruppendruck, haben es zwei für diesen Denkfabriken genannt, erzeugen könne. Das heißt, die kleineren Länder müssten sich, wenn das so eine Entscheidung schon so weit vorstrukturiert ist oder wäre, müssten die sich das genau überlegen, ob sie da den Prozess aufhalten wollen. Und es sei viel einfacher sozusagen, die dann unter Druck zu setzen etc. Also man möchte im Prinzip da einfach eine Stufe früher eine Möglichkeit bekommen, möglichst viele Staaten rauszuhalten. Insofern ist es natürlich ziemlich wichtig, was die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, so sich überlegen, wie denn so ein Gremium sich dann eigentlich zusammensetzen soll. Also wer sollte da denn eigentlich am Schluss dann drin hocken?
Ich meine, das ist ja schon beim PESCO so, bei dieser EU-Kriegsunion, die geplant ist, dass da die kleineren Staaten so marginalisiert werden sollen, etc. Wieso richtet sich das Ganze eigentlich so gegen die kleinen Staaten? Also haben die bisher denn so viel Trouble gemacht, in Anführungszeichen?
Ja, tatsächlich. Also es war schon in vielen Fällen immer sehr, sehr mühsam. Also ich ziehe jetzt ein Beispiel mal irgendwie aus der Hüfte geschossen. Malta zum Beispiel und Zypern waren lange nicht Teil von Partnerschaft für den Frieden. Es ist ein NATO-Programm, was sozusagen die Freigabe für geheime NATO-Informationen beinhaltet. Aufgrund dieser Tatsache konnte es keine gemeinsamen EU-NATO-Planungen für Militärgeschichten etc. geben, sondern die mussten immer separat in unterschiedlichen Zyklen abgehalten werden. Das hat das Ganze unglaublich verkompliziert. Und man war fuchsteufelswild auf die beiden Länder, aber die wollten sozusagen einfach partout nicht an diesem NATO-Programm teilnehmen. Und so gibt es viele einzelne Beispiele, wo eben Deutschland und Frankreich, die für sich ja mehr oder minder offen beanspruchen, eigentlich in Fragen der Außen- und Militärpolitik jetzt durchregieren zu wollen, die politischen Einflussmöglichkeiten der kleinen Mitgliedsländer, soweit sie es eben in irgendeiner Form durchgedrückt bekommen, beschneiden wollen. Und sagen wir mal, aus einer Europäischen Union, die ein Stück weit einstmals relativ flache Hierarchien hatte, immer mehr eine Organisation zu machen, wo Deutschland und Frankreich in dieser Reihenfolge an der Spitze stehen und dann erstmal lange nichts kommt und die Entscheidungsbefugnisse immer weiter auf diese beiden Staaten zentralisiert werden. Das ist eben auch der Grund, warum eigentlich keiner von den Vorschlägen, die so kursieren, wie so ein Sicherheitsrat zusammengestellt sein soll, ohne sagen, die Betonung auskommt, dass in jedem Fall die mächtigsten Mitgliedstaaten da Mitglied wären. Die meisten Vorschläge laufen darauf raus, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen eigentlich so den Kern bilden sollten und darum nochmal etwa 5 weitere rotierende Mitglieder, die dann aber eben nur alle paar Jahre sozusagen mal in diesem Sicherheitsrat einen Sitz kriegen würden. Und das wäre natürlich eine unglaubliche Privilegierung der großen EU-Staaten gegenüber den kleinen. Das Interessante fand ich da eben noch, dass eigentlich jeder von diesen Denkfabriken, die sich damit beschäftigt hatten, gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine Pille, die ist für die kleinen und mittleren Staaten nur unglaublich schwer zu schlucken. Und im nächsten Satz sagen sie aber, das muss dann aber sein. So, und was jetzt eigentlich im Prinzip im Raum steht, ist, wie kriegt man gegebenenfalls diese kleinen und mittleren Staaten dazu, dem zuzustimmen. Das weiß ich auch nicht, ist im Augenblick noch nicht richtig absehbar, aber das wird natürlich jetzt dann sicherlich nach den Wahlen versucht werden, in irgendeiner Weise dann zu konkretisieren und einzutüten.
Weißt du da schon genauere Pläne? Also gibt es dann sowas wie also ständige Mitglieder? Also dann sind das nicht die Atommächte im UN-Sicherheitsrat, sondern eben halt BRD, Frankreich, Polen, Italien, Spanien zum Beispiel. Und haben die jeder einen Sitz und ein Vetorecht oder wie viel oder wie wenig haben die dann?
Das ist ja tatsächlich eines der Probleme, wenn man da einfach mal versucht rauszuhören, was Macron und Merkel gesagt haben, da finden sich keine Details dazu, wie das, was du jetzt fragst. Bei den Thinktanks ist es sehr unterschiedlich. Die meisten gehen von einem ständigen Sitz aus, aber keinen Vetorechten. Aber da sind ja alle möglichen unterschiedlichen Konstellationen denkbar. Das ist natürlich, glaube ich, auch eine Frage dann der politischen Verhandlungen um die Ausgestaltung dieses Sicherheitsrats, dass natürlich Frankreich und Deutschland vor allem sehr gerne ein Vetorecht hätten. Das liegt natürlich auf der Hand, dass die anderen Staaten es ihnen nicht gern geben würden, genauso. Das vermag ich ehrlich gesagt im Augenblick überhaupt noch nicht abzusehen, wie da die Debatten dann und vor allem die Ergebnisse dann auslaufen, weil ich kann mir eigentlich nur relativ schwer vorstellen, dass die kleinen und mittleren Staaten so einem Konstrukt am Schluss zustimmen würden. Allzu viel Interesse können sie nämlich eigentlich daran schlichtweg nicht haben.
Und entschieden werden soll dann über so nette Sachen wie Militäreinsatz von einer EU-Armee, die es nicht gibt bisher, ne?
Ja, tatsächlich. Ich meine, ein Militäreinsatz wird nicht von der EU-Armee, sondern von Einzelstaaten, einzelstaatlichen Armeen dann durchgeführt. Aber es geht schon auch um mehr. Es geht nicht nur um den militärischen Bereich, sondern auch um so Fragen wie zum Beispiel Verhängung von Sanktionen. Da muss man ja zum Beispiel, dieser konservative Martin Center zum Beispiel hat dann bemängelt, dass es eben so war, dass Belgien gegen die Verhängung von Sanktionen gegenüber Venezuela gewesen sei. Deutschland und Frankreich dafür, und wegen aber den belgischen Positionen und Vetorechten und sowas hätte man dann diese Sanktionen nicht verhängen können. Und ausgerechnet das bringt natürlich dann diese Denkfabrik als gutes Beispiel für die Nützlichkeit eines solchen EU-Sicherheitsrats ins Spiel. Also es geht hier um weitaus mehr als nur um militärpolitische Entscheidungen, sondern die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik, Diplomatie, gegebenenfalls sogar sowas wie Länderstrategien. Alles das soll da gegebenenfalls auch mit reinbezogen werden.
Aber im Endeffekt, es geht um Machtkämpfe innerhalb der EU, die über solche neuen Ideen wie PESCO, EU-Sicherheitsrat und dergleichen ausgefochten werden.
Ja, also das war halt tatsächlich so, dass bis 2016 eigentlich Großbritannien immer versucht hatte, da Deutschland und Frankreich ein bisschen in die Schranken zu weisen. Und seit das diese Funktion halt nicht mehr da ist, tun sich die kleinen und mittleren Staaten sehr, sehr schwer, eine Gegenkoalition gegen so deutsch-französische Vereinnahmungs- und Durchregierversuche zu bilden. Und das hast du ja gerade angedeutet, davon ist eben dieser Sicherheitsrat, der sich jetzt in der Planung befindet, eines von recht vielen Beispielen, mit denen sich die Europäische Union halt zunehmend in so eine deutsch-französische Rüstungsunion ja rüber mutiert. Und ich denke, dass man diese Entwicklung jetzt einfach nach den Wahlen mal relativ genau weiter im Auge behalten muss.
Dass es immer einerseits militärischer wird und sich versuchen, die großen Staaten immer mehr gnadenlos durchzusetzen, weil dadurch wird die EU ja nicht stärker, sondern eher uninteressanter für die anderen Staaten, die da drin sind.
Das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich habe. Also mit der, sagen wir mal, je stärker Deutschland und Frankreich versuchen aktuell da durchzuregieren, desto stärker werden die Zentrifugaltendenzen in den Ländern, denen das zum Nachteil gereicht. Und das Tragische, was wir gerade eben haben, ist das Phänomen, dass das in den betroffenen Ländern, den kleinen und mittleren, eher zu einer Stärkung von so einer autoritären rechten EU-Kritik beiträgt und eben nicht in irgendwelche friedenspolitischen, progressiven, linken kritischen Positionen zur EU. Das ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass Deutschland und Frankreich sich da perspektivisch eher ins Bein schießen. Das hält sie aber im Augenblick irgendwie nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Ich sehe gerade relativ wenig Tendenzen für irgendwelche demokratischen oder Demokratisierungsprozesse in der EU. Das Schlimme ist ja tatsächlich, dass für Menschen, die in den kleinen und mittleren Ländern sind, die gegebenenfalls zum Beispiel über so einen EU-Sicherheitsrat oder über PESCO und andere Mechanismen, die leben in Ländern, deren ihre Regierungen keinen Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union hat, die aber wiederum sozusagen ihre Leben beeinflusst. Und das ist tatsächlich natürlich aus einer demokratietheoretischen Perspektive ist das richtig problematisch. Und es wird eben die Motivation, sich in irgendeiner Weise mit diesem Konstrukt EU positiv auseinanderzusetzen, ganz sicher nicht befördern. Das kann man, glaube ich, so in jedem Fall mal stehen lassen.